ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Aus dem Iran wird es bisher dementiert, aber US-Präsident Trump ist sich sicher, Irans oberster Führer Ali Khamenei sei bei den amerikanisch-israelischen Angriffen heute getötet worden. Wörtlich sagte Trump auf seiner Plattform Truth Social, einer der größten Bösewichte der Geschichte ist tot. Khamenei ist seit Jahrzehnten politisch und geistlich die Nummer eins im Iran. Der 86-Jährige hat zuletzt die Massenproteste blutig niederschlagen lassen und war als zentrale Figur des Regimes wohl auch ein zentrales Ziel der heutigen Angriffe. Und wir schalten dazu direkt nach Washington zu Gudrun Engel. Gudrun, was hat Trump da eben noch geschrieben?
Also neben diesem Zitat, dass es eben einer der größten Bösewichte der Menschheit gewesen sei, hat er auch noch gesagt, das ist jetzt wohl der beste Moment der vergangenen 46 Jahre für das iranische Volk, dafür zu sorgen, dass ihr Land einen neuen Weg einschlagen kann. Und er hat die Mitglieder der Revolutionsgarde aufgefordert, umgehend die Waffen niederzulegen. Nur so könne man ihnen Straffreiheit garantieren. Würden sie weiterkämpfen, würde das ihren sicheren Tod bedeuten.
Wie kann sich der US-Präsident da so sicher sein mit dem Tod des obersten Führers des Iran?
Also man beruft sich auf Bildmaterial, auf Fotos, die es wohl gibt, davon, wie der Leichnam von Khamenei aus den Trümmern seiner Residenz geborgen wird. Die Residenz ist ja heute Morgen sehr stark bombardiert worden und auf Luftaufnahmen ist zu sehen, dass quasi nichts mehr davon übrig ist. Es wurde ja erst der Tod seines Sohnes und der Schwiegertochter bestätigt, dann von vielen weiteren Führern des Iran und jetzt eben final hat man offenbar Fotos von Leichnam Khameneis, sowohl Netanyahu als auch Trump gezeigt. Die Sicherheitsbehörden sind sich sicher, dass sie echt sind. Man hat bei Osama Bin Laden damals zusätzlich noch einen DNA-Test gemacht, um sich wirklich sicher zu sein. Der steht jetzt hier in dem Fall noch aus.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Wir kommen später noch mal zu dir zurück und gehen direkt nach Istanbul zu Katharina Willinger, die von dort aus die Lage im Iran beobachtet. Katharina, gibt es aus dem Iran denn schon eine Bestätigung für den Tod des obersten Führers?
Nee, bisher gibt's keine Bestätigung. Es war vor 2 Stunden, glaube ich, zuletzt so, dass aus dem Office, aus dem Büro des Präsidenten eine Mitteilung kam, und zwar dahingehend, dass Ali Khamenei am Leben sei und auch die Streitkräfte weiter befehligen würde. Seitdem hat man aber nichts mehr gehört. Und um den Beweis, den Gegenbeweis anzutreten, müsste man ja vermutlich den Revolutionsführer dann in der Öffentlichkeit zeigen. Das ist bisher nicht geschehen, aber das ist auch keine Überraschung, dass es noch keine Bestätigung gibt, denn man hat vermutet, dass alles, was über den Verbleib des obersten Führers Auskunft gibt, ob er verletzt ist, ob er eben tot ist, dass das so lang wie möglich geheim gehalten wird, um keine Schwäche zu zeigen und auch nicht, um die Bevölkerung zu motivieren, jetzt gegen das Regime auf die Straße zu gehen. Das haben sie ja im Januar zuletzt sehr vehement getan. Für viele haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Aber was wir jetzt am Abend auch aus Teheran hören, von Kontakten, von Augenzeugen, aber auch von Bildern in den sozialen Medien, ist, dass diese Nachricht über den Tod bei vielen für großen Jubel gesorgt hat. Es gab Feuerwerke und Jubelschreie über der iranischen Hauptstadt.
Dann würde der Tod Khameneis, der mögliche, denn das gesamte iranische Regime zum Einsturz bringen?
Naja, man hat vorgesorgt, das Regime hat vorgesorgt für so einen Fall, ja nicht erst in den letzten Tagen oder Wochen, sondern auch schon in den letzten Jahren. Es sind für verschiedene Ränge auch Nachfolger benannt. Teilweise soll das sogar bis in die 4., 5. Reihe reichen. Aber mit Sicherheit so ein Einschnitt, der Tod, der mutmaßliche Tod, muss man vielleicht noch sagen, bestätigt bisher nur von Trump, der bedeutet ja eben auch einen harten Einschnitt innerhalb des Systems. Und da könnte jetzt natürlich auch ein Machtkampf entstehen. Aber ganz entscheidend wird sein, und Gudrun hat es ja gerade schon erwähnt, wie werden sich denn jetzt die bewaffneten Einheiten, die Milizen, die Revolutionsgarde, die Armee, die Polizei aber auch im Land verhalten? Werden sie tatsächlich, das hat Trump ja angedeutet, dass es schon welche getan hätte, auch ihre Waffen niederlegen? Werden sie sich abwenden vom Regime sozusagen? Auch das ist natürlich jetzt entscheidend in den nächsten Tagen über die Frage, wird dieses Regime sich auch ohne Khamenei weiter an der Macht halten?
Ja, Katharina, du sprichst die nächsten Tage schon an. Wie könnte es denn jetzt weitergehen?
Ja, das ist die große Frage, die sich viele Leute stellen, natürlich in erster Linie die Menschen im Iran, aber auch wir Beobachter. Trump hat ja angekündigt, dass diese Angriffe trotzdem noch massiv weiter fortgeführt würden. Er hat von einer Woche mindestens gesprochen oder so lange, wie es bräuchte, um Frieden herzustellen. Das waren die Worte aus diesem True Social Post, die Gudrun gerade auch schon erwähnt hat. Also es ist schwer absehbar momentan, aber die Gegenangriffe, das ist das, was wir auch ja mitbekommen, die scheinen ja weiter zu gehen. Also die iranische Revolutionsgarde hat jetzt auch am Abend noch weitere Ziele im Nahen Osten beschossen. Also es wird schon noch eine Weile dauern, davon gehen viele Beobachter aus.
Dankeschön, Katharina Willinger nach Istanbul. Ja, zuletzt schien nur noch die Frage zu sein, wann und wie stark wird das US-Militär zu einem Schlag gegen den Iran ausholen? Ja, und heute früh haben die USA nun zusammen mit Israel etwa 500 Ziele im Iran angegriffen, unter anderem die Hauptstadt Teheran. Das iranische Regime reagierte kurz darauf und schoss Raketen auf Israel und einzelne Ziele in Staaten der Golfregion, darunter zahlreiche US-Militärbasen. Über diesen Tag im Nahen Osten, Gabriele Dunkel.
Gegen 9.30 Uhr Ortszeit am Morgen sind in Teheran die ersten Explosionen zu hören. Über die sozialen Medien werden Bilder mit Rauchsäulen aus verschiedenen Teilen der Hauptstadt geteilt. Verifizieren lassen sich die Aufnahmen nicht. Was genau getroffen wurde, unklar. Das iranische Fernsehen zeigt Zerstörungen. Bei einem Raketenangriff im Süden Irans sollen mindestens 85 Schülerinnen einer Mädchengrundschule getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der iranische Rote Halbmond spricht am späten Nachmittag in einer ersten Bilanz von mindestens 200 Toten und mehr als 700 Verletzten. Alle 24 Provinzen des Landes sind betroffen. Wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Bisher sind mehr als 220 unserer Teams an den Einsatzorten aktiv und die Rettungsarbeiten dauern an. Diese Aufnahmen der israelischen Armee sollen zeigen, dass auch Stützpunkte und Raketenstellungen des iranischen Militärs und der Revolutionsgarden getroffen wurden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen nicht. So auch bei diesem Satellitenbild. Es soll zeigen, dass bei Attacken auch die Residenz des obersten Führers Khamenei Ziel gewesen sei. Sein Schicksal blieb zunächst ungewiss. US-Präsident Trump machte vor den Angriffen in der Nacht klar, er will den Machtwechsel in Iran. An die Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde, der Streitkräfte und der gesamten Polizei: Ich sage Ihnen heute Abend, dass Sie Ihre Waffen niederlegen müssen und dafür absolute Straffreiheit genießen. Andernfalls droht Ihnen der sichere Tod. Die iranischen Gegenangriffe begannen am Vormittag. Wie hier in Bahrain sollen in mehreren Golfstaaten US-Militärstützpunkte getroffen worden sein. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai sollen iranische Raketen eingeschlagen sein. Ich war in Kontakt mit unseren arabischen Nachbarn, so der iranische Außenminister im US-Fernsehen. Ich erklärte ihnen, dass wir nicht die Absicht haben, sie anzugreifen, sondern dass wir die amerikanischen Stützpunkte in Notwehr attackieren. Wir können nicht einfach zusehen, wie sie uns angreifen, ohne zu reagieren. Auch Israel wird von Iran aus attackiert. Seit dem Morgen herrscht höchste Alarmbereitschaft im Land. Den ganzen Tag über suchen Menschen Schutz vor den Angriffen. Einige iranische Raketen konnten offenbar in den israelischen Luftraum eindringen und einschlagen. Der Rest wurde von Luftabwehrsystemen abgefangen, wie diese Aufnahmen zeigen sollen. Israels Premierminister Netanyahu ruft Irans Bevölkerung zum Widerstand auf. Das iranische Volk in seiner ganzen Vielfalt, Perser, Kurden, Aserbaidschaner, Belutschen, Abchasen und alle anderen Bürger dieser wunderbaren Nation, dies ist eure Chance, ein neues, freies Iran zu errichten. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. In Teheran sind am Abend laute Jubelschreie zu hören, wie diese Handyvideos zeigen. Grund sind Berichte aus Israel, wonach mehrere hochrangige Regierungsmitglieder getötet worden seien. Unter ihnen soll sich auch der oberste Führer des Landes, Khamenei, befinden.
Die ersten Hinweise auf dessen Tod, auf dessen möglichen Tod, kamen heute übrigens aus Israel. Dort wiederum gab es heute den ganzen Tag über Luftalarm. Sophie von der Tann in Tel Aviv, was kannst du uns über das Ausmaß der iranischen Angriffe auf Israel berichten?
Ja, ich bin hier in Tel Aviv, wo vor kurzem eine Rakete tatsächlich direkt eingeschlagen ist. Man kann hier hinter mir einen großen Krater sehen, wo die Rakete eingeschlagen ist. Rundherum massive Zerstörung, die Bergungsarbeiten laufen, die Feuerwehr löscht nach wie vor und die Rettungskräfte haben gesagt, sie suchen auch nach wie vor nach Menschen in den Trümmern. Eine Person, so heißt es, wurde getötet und 20 weitere wurden verletzt. Das ist mit Abstand der signifikanteste Einschlag, den wir hier heute gesehen haben im Land, seitdem diese Gegenschläge losgegangen sind heute Morgen. Wir waren quasi ununterbrochen in unserem Shelter, weil es eigentlich durchgängig Raketenalarm gab und jetzt eben auch einen ziemlich heftigen Einschlag.
Worauf stellt man sich jetzt in Israel ein, auf einen langen Konflikt oder worauf im Moment konkret?
Herr Premierminister Netanyahu hat am Abend gesagt, es werde so lange dauern, wie es dauern werde. Also man hat die Menschen hier schon darauf eingestellt, dass es eben auch eine längere Zeit andauern kann. Es ist schwer abzusehen. Es hängt davon ab, wann dieses Ziel oder was das Ziel eigentlich genau ist, erreicht ist. Netanyahu hat gesagt, man wolle Bedingungen herstellen, die es dem iranischen Volk ermöglichen, sich des iranischen Regimes zu entledigen. Also Regimewechsel letztlich, wann ist der erreicht ist. Der Tod Khamenei ist da schon ein signifikanter Schritt. Was kommt danach? Was ist eigentlich das genaue Ziel und ab wann ist das erreicht? Das sind viele Fragen, die eigentlich noch offen sind. Auf jeden Fall, denke ich, müssen sich die Menschen hier darauf einstellen, dass es noch etwas andauern kann.
Dankeschön, Sophie von der Tann, und alles Gute nach Tel Aviv. Und nicht nur auf Israel hat der Iran heute seine Raketen abgefeuert als Reaktion eben auf die Luftschläge der USA und Israels. Auch Irans Nachbarstaaten in der Golfregion wurden getroffen. Hier hat das US-Militär viele Stützpunkte, doch es wurden auch zivile Gebäude getroffen, etwa in Dubai. Und Vera Rudolph beobachtet die Situation aus Kairo. Iran hat mit diesen Gegenangriffen nun eine rote Linie überschritten. Was bedeutet das für die Golfstaaten?
Na, die Golfstaaten sehen diese Angriffe, es waren ja mehrere Wellen, eben als Angriffe auf ihre eigene Souveränität. Es gab Solidaritätsbekundungen untereinander, auch mehrere Telefonate zwischen arabischen Ländern und eben den Golfstaaten. Es hat ja mehrere Angriffswellen gegeben, unter anderem auf Al-Udeid, den größten US-Luftwaffenstützpunkt hier in der Region, aber eben auch auf Marinestützpunkte in Kuwait, in Bahrain. In Kuwait sind 13.500 US-Soldaten stationiert, aber eben auch auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Von den Ländern selbst heißt es, die Mehrzahl der Raketen sei durch die Luftabwehr eben abgefangen worden. Und die Situation sei unter Kontrolle, aber die Situation spitzt sich eben auch für die Zivilbevölkerung zu. Die Lufträume wurden geschlossen, Touristen sitzen fest, zum Beispiel auch in Dubai, wo erst vor kurzem auch der Flughafen angegriffen wurde. Auch in Kuwait wurde der Flughafen mit Drohnen angegriffen, auch dort soll es Verletzte gegeben haben. In Manama, der Hauptstadt Bahrains, wurden mehrere Wohngebäude bei einem Angriff getroffen. Auch dort wurde ein ganzes Wohnviertel evakuiert. Also in der gesamten Golfregion werden Warnungen an die Menschen ausgesprochen. Sie sollen sich eben sollen in den Häusern bleiben. Denn es wird auch mit weiteren Angriffswellen gerechnet. Und es bleibt eben die Frage, wie lange die Golfstaaten da tatenlos weiter zusehen können, wenn eben weitere Angriffswellen kommen, wenn ihre Souveränität weiter verletzt wird. Es ist gut möglich, dass man versucht, eben eine eigene Strategie zu finden, eine gemeinsame Strategie, auch um die immensen wirtschaftlichen Folgen auf Tourismus und Ölhandel abzuwenden.
Vera, und es gibt Berichte, dass die Meerenge, die Straße von Hormuz, mehr oder weniger gesperrt ist. Kurze Antwort bitte, welche Auswirkungen hat das?
Das hat immense Auswirkungen. Die Meerenge ist ja nur 50 Kilometer breit, die wichtigste Handelsroute eben für den Welthandel, für Öl. Jeden Tag gehen fast 20% durch dieses ökonomische Nadelöhr und deswegen hat eben eine Blockade immense Folgen für den Welthandel.
Dankeschön, Vera Rudolph in Kairo. Ja, und in den USA, da schliefen noch viele, als Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social per Videobotschaft verkündete, die US-Streitkräfte hätten eine große Kampfoperation im Iran begonnen, wegen, Zitat, unmittelbarer Bedrohungen durch das Regime. Den Kongress hatte er vorher nicht eingebunden und Trump betonte weiter, auch das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen. Über die Reaktionen in den USA, Marion Schmickler.
Stoppt den Krieg, skandieren sie. In New York kommen spontan mehrere hundert Menschen zusammen. Eine Friedensorganisation hat zum Protest aufgerufen. Weg mit Trump, fordern sie, und keinen neuen Krieg im Nahen Osten. Ich habe satt all diese Kriege für große Ölprofite. Die Menschen in Iran haben das Recht, ihr eigenes Land aufzubauen. Auch wenn Khamenei tot ist, wir haben eine Schule bombardiert. Mindestens 84 Kinder sind tot. Das ist einfach nicht richtig. Die Amerikaner schlafen noch, als der Präsident aus seiner Residenz in Mar-a-Lago den Beginn der Angriffe verkündet. Ziel sei es, das Regime zu stürzen, auch wenn das Opfer auf amerikanischer Seite fordern könnte. Dem iranischen Regime geht es darum zu töten. Es kann sein, dass amerikanische Helden sterben, wir Opfer haben. Das passiert oft in Kriegen. Aber uns geht es nicht um heute, uns geht es um die Zukunft. Das ist eine noble Mission. Flugzeugträger, Kampfjets, bis zu 40.000 Soldaten. Der Präsident hat im Nahen Osten ein Militäraufgebot zusammengezogen, wie es das seit dem Irakkrieg 2003 nicht mehr gab. Und er will es nicht bei Nadelstichen belassen. Das Regime soll weg. Ein riskantes Ziel, sagt Iran-Experte Rafati. Dieses Risiko lässt sich rechtfertigen, wenn man das mit dem möglichen Erfolg abwägt. Der Präsident hat versucht, das Regime an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen. Ein Regime, das seit fast 50 Jahren ein Feind der USA ist. Wer sich so ein ambitioniertes Ziel setzt, riskiert aber auch, dass es lange dauert. In den US-Medien wird seit der vergangenen Nacht darüber diskutiert, wie riskant sind Trumps Manöver, wie sehr können sie ihm innenpolitisch nutzen. In einem Wahljahr, in dem er mit einem schnellen militärischen Erfolg ohne große Opfer punkten, aber mit einem langwierigen Krieg viele Wähler verlieren könnte.
Und noch einmal nach Washington zu Gudrun Engel. Gudrun, wie riskant ist das also alles für den US-Präsidenten?
Ja, das ist enorm riskant, denn wir haben es ja gerade im Stück von Marion gehört, wir haben Kongresswahlen in etwa 8 Monaten und Donald Trump ist ja damals angetreten mit dem Versprechen, er sei der Friedenspräsident, er beende Kriege und er beginne keine neuen. Es geht hier um America First. Jetzt also dieser Sinneswandel hin von dem Ende des Atomprogramms zu einem Regimewechsel. Und da haben eigentlich im Vorfeld mehr als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner in Umfragen schon gesagt, sie haben kein Interesse an einem großen Militärschlag. Ja, und Kritik kommt auch natürlich aus Teilen des Kongresses, die sagen, also wenn das jetzt eine längere Angelegenheit wird und wenn wir dafür auch noch Gelder freigeben müssen, dann hätte man uns schon im Vorfeld fragen müssen. Wir wissen, dass die Abgeordneten des Kongresses auf dem Weg sind, wieder hierher in die Hauptstadt nach Washington. Sie werden morgen eine Unterrichtung haben, aber wir hören auch schon aus der Demokratischen Partei, sie fordern eigentlich, dass der Verteidigungsminister Hexis und auch Außenminister Rubio vor einem Ausschuss dazu aussagen sollen.
Ja, auch wenn der oberste Führer des Iran möglicherweise ersetzt werden muss, heißt das ja nicht automatisch, dass ein Ende des iranischen Machtapparats bevorsteht. Wie ist da die weitere Strategie?
Na, Donald Trump hält sich die maximale Flexibilität offen, hat auch auf True Social nochmal gepostet. Es wird unvermindert weiteres Bombardement geben über die nächsten Tage, vermutlich noch etwa eine Woche. Und dann wird er eben schauen, ob es weitere Gegenschläge gibt, ob es weitere Vergeltungsschläge von Seiten des Irans überhaupt noch gibt und wie sich das Regime dann darstellt. Er lässt sich eben offen, ob er dann die ganze Mission beendet oder ob das sich tatsächlich noch über Wochen zieht, um eine einen wirklichen Regimewechsel hinzubekommen. Wie der genau aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Das hat er sich offen gehalten. Wir wissen jedenfalls, dass er mit NATO-Generalsekretär Rutte telefoniert hat und auch mit allen Scheichs und Regierungschefs aus der Region. Und der nächste Plan ist jetzt, dass Außenminister Rubio mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten telefoniert. Das heißt, in Berlin hat oder wird demnächst noch das Telefon klingeln.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Ja, zu den aktuellen Entwicklungen ist uns jetzt live der Nahostexperte Daniel Gerlach aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend nach Hamburg.
Noch gibt es keine Bestätigung aus dem Iran für den möglichen Tod Khameneis. Wie interpretieren Sie das Schweigen?
Na, das ist nicht ungewöhnlich. Israel hat es bestätigt, Trump hat es bestätigt. Trump hat auch noch Raum gelassen für Spekulationen, aber es ist wohl so, wenn Khamenei tatsächlich getötet wurde, dann waren die Israelis das. Diese waghalsige Operation, die möglicherweise ganz am Anfang dieser Kette von Luftschlägen gestanden hat. Das würde auch in die Strategie passen, dass die Amerikaner einen solchen Schritt nicht gehen, sondern das, was sie die Enthauptung des Regimes nennen, den Israelis überlassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganze Kampagne erst begonnen hat, weil die Israelis den Amerikanern Rückversicherungen gegeben haben, gesagt haben, sie sind bereit dazu, denn diese Operation hätte ja schief gehen können. Dass das iranische Regime den Tod nicht bestätigt, heißt nicht, dass er nicht stattgefunden hat, sondern das ist natürlich eine strategische Kommunikation, weil man befürchtet, für den Fall, dass das dann offiziell bestätigt wird, dass es Ablösungseffekte geben wird, dass es Verwirrung geben wird bei der eigenen Anhängerschaft und dass die Nachfolgefrage eben noch nicht umgesetzt ist, von der ich aber davon ausgehe, dass Khamenei darauf vorbereitet war, dass er sterben würde. Jedenfalls hat er das immer wieder auch angedeutet, dass er dazu bereit wäre und wahrscheinlich Vorkehrungen getroffen hat für diesen Fall.
Aber wenn es nun tatsächlich stimmt, wie sehr kommt das Regime in Teheran dann ins Wanken, wenn sein oberster Führer eben getötet wurde von den US- oder israelischen Bomben?
Dramatisch natürlich. Khamenei regiert als oberster Rechtsgelehrter, als Autokrat dieser Islamischen Republik, auch wenn er nicht der einzige Machtfaktor ist, seit 1989. Und er war am Anfang kein Wunschkandidat, er war ein Kompromisskandidat, der gegen erhebliche Widerstände durchgesetzt wurde. Er war ein mittelmäßiger Mullah eigentlich, aber er hat großes politisches Geschick und vor allem Rücksichtslosigkeit bewiesen. Und insbesondere seit 2009, seitdem er mitgewirkt hat an der Niederschlagung der Proteste, der Reformbewegung, war er in weiten Teilen auch innerhalb des Regimes umstritten und unbeliebt. Aber er war derjenige, der das zusammengehalten hat. Und der iranische Machtapparat liegt auf vielen Schultern, ist auf viele Schultern verteilt. Aber er ist eben das Oberhaupt, derjenige, der immer am Schluss das letzte Wort hatte. Und das erschüttert natürlich das Regime. Und das ist, denke ich, auch die Hoffnung der Amerikaner, die Hoffnung der Israelis, die Hoffnung anderer, auch großer Teile der iranischen Bevölkerung, dass dieser Posten vor allem jetzt nicht neu besetzt wird und man nicht zur Tagesordnung übergeht, sondern dass es einen erheblichen Wandel innerhalb des Regimes gibt, auch wenn es vielleicht nicht durch einen Schlag von außen in sich zusammenfällt.
Ja, Stichwort Wandel des Regimes. Ans iranische Volk gerichtet hatte der US-Präsident gesagt, übernehmt eure Regierung. Die Menschen sollen es also selbst in die Hand nehmen. Aber wie realistisch ist das?
Das ist eine sehr vage Formulierung und sicher sind viele Menschen diesbezüglich auch misstrauisch. Und es gibt ja auch die Erfahrung, dass die Amerikaner schon in früheren Zeiten, beispielsweise im Golfkrieg 1991, einen Aufstand also ermutigt haben, den Menschen im Irak damals gesagt haben, erhebt euch, dann hat es einen Aufstand gegeben. Dann haben die Amerikaner sich anders überlegt und haben zugesehen, wie dieser Aufstand niedergeschlagen wurde. Und diese Erfahrung haben natürlich Menschen auch in Iran. Es gibt derzeit keine politisch organisierte Opposition im Land selber, die einfach so von einem Tag auf den anderen die Macht übernehmen könnte. Und Trump hat auch gleichzeitig gesagt, es wird überall Bomben regnen, also bleibt in euren Häusern und geht nicht auf die Straße. Das erhöht natürlich nicht den Appetit der Menschen, jetzt wieder zu protestieren gegen das Regime, das auch auf diese Situation vorbereitet ist und zu allem entschlossen ist. Allerdings ist es natürlich trotzdem möglich, dass innerhalb des Apparats schon einzelne Figuren gibt, die ihre Deals gemacht haben und die hoffen, dass sie die Amerikaner davon überzeugen können. dass sie ihnen bestimmte Zugeständnisse machen und dass die Amerikaner sich dann mit dieser symbolischen Enthauptung des Regimes zufrieden geben. Viele Menschen im Iran werden sich damit nicht zufrieden geben wollen und entsprechend waren die Reaktionen in Teheran nach meinem Dafürhalten zum Teil ungläubig, zum Teil aber auch sehr begeistert und völlig konsterniert, dass möglicherweise als allererstes dieser Schläge Khamenei selbst getötet wurde.
Aber es gab eben auch viele weitere Angriffe und Gegenschläge und viele befürchten nun einen Flächenbrand, auch weil der Iran eben Militärbasen in verschiedenen Golfstaaten angegriffen hat. Welches Eskalationspotenzial hat der Iran noch?
Das, was man gesehen hat, insbesondere heute Morgen, das schien vorprogrammiert gewesen zu sein. Das sah nicht so aus, als hätte die Führung da noch ad hoc entschieden, das und das greifen wir jetzt an, sondern als hätte man vorher Ziele identifiziert und dann wurde eben mit dem Startschuss einfach draufgehalten. Das hat viele Staaten der Region getroffen und verärgert. Die iranische Seite hatte angekündigt, wenn es eine Eskalation gibt, dann wird das eine regionale Eskalation. Das bedeutet, dann ziehen wir alle Staaten in der Region, wo amerikanische Truppen stehen, in Mitleidenschaft, erhöhen den Preis für alle und damit auch den Druck. Damit hat man viele Staaten der Region auch gegen sich aufgebracht. Und ich habe den Eindruck, aufgrund dieser Schwäche des iranischen Regimes sind schon einige der arabischen Staaten auch dabei, sich strategisch wieder neu auszurichten, was sie auch gewohnt sind, was sie in der Vergangenheit öfter gemacht haben. Und vielleicht können sie auch wieder einen Politikwechsel vornehmen. Es gab Kritik an dem amerikanischen Vorgehen, beispielsweise aus der Türkei, aus dem Oman, aber die Golfstaaten haben hauptsächlich Iran für sein Vorgehen kritisiert und sind bei dem amerikanischen Vorgehen relativ zurückhaltend gewesen, wenn man bedenkt, dass die Amerikaner nun ja angefangen haben.
Dankeschön für diese Einschätzungen, Daniel Gerlach nach Berlin.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die großen europäischen Staaten haben heute gemeinsam reagiert auf die Luftschläge gegen den Iran und vor allem die iranischen Gegenangriffe. Und Bundeskanzler Merz hat zusammen mit seinen britischen und französischen Amtskollegen Starmer und Macron klargestellt, Deutschland, Frankreich und Großbritannien waren nicht an den Militärschlägen beteiligt. Ilanit Spinner.
Die Nachricht von den Angriffen auf Iran erreicht Kanzler Merz erst kurz vor Beginn der ersten Attacken am frühen Morgen. Es folgen Krisengespräche hinter verschlossenen Türen. Dazu Telefonate im Kanzleramt mit Israels Premier Netanyahu. Am Nachmittag dann erste Worte von Merz. Über seinen Regierungssprecher lässt er mitteilen. Die Bundesregierung ruft Iran nachdrücklich dazu auf, sofort die militärischen Schläge gegen Israel und unsere anderen Partner in der Region einzustellen. Sie verurteilt diese Schläge scharf. Außenminister Wadefuhl sieht die aktuelle iranische Führung als Gefahr, mit Auswirkungen weit über die Region hinaus.
Unser Interesse ist es, für die Sicherheit Israels zu sorgen. Unser Interesse ist es, in dieser Situation auch dafür zu sorgen, dass wir nicht durch eine Nuklearwaffe im Iran und durch dieses Raketenprogramm weiter gefährdet werden.
Die deutsche Haltung ist eng mit den Franzosen und Briten abgestimmt. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie Teheran auf, sofort von, Zitat, willkürlichen militärischen Aktionen abzusehen und zu diplomatischen Gesprächen zurückzukehren.
So, it is clear.
Es ist klar, dass ihnen niemals erlaubt werden darf, eine Atomwaffe zu entwickeln. Das bleibt das vorrangige Ziel des Vereinigten Königreichs und unserer Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten.
Including the US.
Wir müssen dafür sorgen, dass diese Fragen diplomatisch gelöst werden. Niemand kann ernsthaft glauben, dass sich das iranische Nuklearproblem, die Raketenaktivitäten und die regionale Destabilisierung allein durch militärische Schläge lösen lassen. Zum Vorgehen der USA und Israel hält sich die Bundesregierung zurück. Und auch zur eigentlich für kommenden Woche geplanten Reise von Kanzler Merz nach Washington will man sich heute nicht äußern.
Und einen Tag wie diesem mit einer solchen Weltlage bietet der Sport zumindest ein bisschen Ablenkung mit der Fußball-Bundesliga und die Ocker.
Ja, wie heißt es so schön? Fußball, die schönste Nebensache der Welt. Das passt heute ganz gut, wie ich finde. Die Hauptdarsteller beim Topspiel am Abend waren Dortmund und die Bayern und die gewannen gegen den BVB mit 3:2. Möglicherweise die Vorentscheidung um die Meisterschaft. 11 Punkte Vorsprung sind es jetzt. Heute Nachmittag dagegen lag der Fokus primär auf dem Abstiegskampf. Zu den Gewinnern gehört da definitiv der FC St. Pauli. Die Hamburger gewannen in Hoffenheim. Bis heute hatte St. Pauli nur ein einziges Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen. Wobei auswärts dabei auch relativ ist, denn es war auswärts beim HSV.
Er kann es kaum fassen. St. Paulis Trainer Alexander Plessin gewinnt diese Saison zum ersten Mal außerhalb Hamburgs.
Wir waren schon in dieser Saison öfters dran, vor allem jetzt 2026 waren wir schon sehr, sehr nah dran in bestimmten Spielen und jetzt haben wir uns einfach heute belohnt.
Die TSG zu Beginn des Spiels mit mehr Chancen. In der Anfangsphase scheitert Andrej Kramaric zuerst an Keeper Vasil und auch Krischa Prömel kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Aber auch St. Pauli kommt immer wieder zu Möglichkeiten. Matthias Pereira-Larsch belohnt die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und trifft zur Führung.
Ja, Zeitpunkt ist halt extrem kacke. Aber wir sind extrem gut aus der Halbzeit rausgekommen.
Aber es reicht nicht. Ozan Kabak trifft nur Aluminium. St. Paulis Keeper Vasil lenkt den Kopfball mit einem tollen Reflex an die Latte. Und auch Fisnik Aslani bleibt in der Nachspielzeit glücklos. Nach 8 Heimsiegen in Folge reißt die Serie der TSG. Am Ende gewinnt St. Pauli mit 1:0 und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Und da bleiben wir doch direkt beim Thema und schauen auf das Kellerduell Werder gegen Heidenheim, Vorletzter gegen Letzter. Da muss ich an die Fans beider Teams denken, mit denen ich heute im Zug saß und die sich in aller Friedlichkeit gegenseitig ihr Leid geklagt, aber auch Mut gemacht haben. Entmutigt dürften jetzt die Heidenheimer sein, denn nur für Werder gab es heute endlich mal wieder was zu feiern.
Die Erlösung im Weserstadion riesengroß. Nach 13 Spielen ohne Sieg gewinnt Werder erstmals wieder ein Ligaspiel.
Wenn man 13 nicht gewonnene Spiele im Gepäck hat, dann ist sowas wie heute, glaube ich, ein Magic Moment.
Im Abstiegskrimi gegen Tabellenschlusslicht Heidenheim dauert es eine knappe Stunde, bis die grünen Bremer das erste Mal feiern können. Stürmer Jovan Milosevic trifft zum 1:0. Die Entscheidung fällt dann in der Nachspielzeit per Heidenheimer Eigentor. 0:2. Hennes Behrens, der Pechvogel. Ein ernüchterndes Resultat für das Team von Trainer Frank Schmidt. Die Heidenheimer Hoffnung auf den Klassenerhalt schrumpft.
Ja, das wäre jetzt irgendeine Durchhalteparole, wenn ich sagen würde, wir haben eine richtige Chance oder eine große Chance, das noch zu schaffen. So reicht es natürlich hinten und vorne nicht. Das ist dann wenig Bundesliga-tauglich, so ehrlich müssen wir sein.
Die Bremer dagegen feiern einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, den ersten seit fast 4 Monaten.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Gladbach schlägt Union Berlin 1:0. Unentschieden zwischen Leverkusen und Mainz. Gestern schon besiegte Augsburg den 1. FC Köln mit 2:0. Morgen dann noch 3 Spiele. Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Freiburg und der HSV spielt gegen Leipzig. Ja, auch wenn Olympia vorbei ist, es gibt noch Wintersport. Die beiden Gold-Tobis, also Tobias Wendel und Tobias Alt, haben beim Weltcup in St. Moritz vorzeitig den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Es ist ihre insgesamt 7. Kristallkugel. Und auch Emma Eicher räumte nach ihren beiden olympischen Silbermedaillen heute wieder ab. Sie gewann den Super-G beim Weltcup in Andorra. Ja, und dann machen wir jetzt noch mal was ganz anderes und schauen zum Volleyball. Heute das Pokalfinale der Männer und Frauen gemeinsam in Mannheim. Bei den Männern hatte die SVG Lüneburg die Chance, zum ersten Mal den Titel zu holen. Bei den Frauen feierten am Ende tatsächlich die Außenseiterinnen vom VfB Suhl. Sie gewannen in einem hochdramatischen Finale gegen den MTV Stuttgart.
Erschöpfung und Freudentränen. Nach einem epischen Krimi über 5 Sätze gewinnt der VfB Suhl das Pokalfinale mit 3:2 gegen den MTV Stuttgart. 2008 gewann das Team aus Thüringen das letzte und bislang einzige Mal.
Unfassbar, unfassbar. Ich glaube, wir können es alle noch nicht glauben. Das ist der Hammer.
Suhl in den schwarz-gelben Trikots mit einem starken Anfang. Die ersten 2 Sätze dominieren die Thüringerinnen. Doch dann wacht Stuttgart auf, holt sich den 3. und 4. Satz. Es geht in die Entscheidung. Im letzten Satz ein Schlagabtausch, ein Krimi. Doch Suhl am Ende mit den besseren Blocks und dem Happy End. Ähnlich spannend das Finale der Männer zwischen Lüneburg in Schwarz und Friedrichshafen. Auch über 5 Sätze. Am Ende krönen sich die Spieler der SVG Lüneburg mit einem 3:2-Sieg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Pokalsieger.
Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter und die Frage an Carsten: Was erwartet uns am Sonntag?
Vor allem in der Mitte Deutschlands erwarten wir ziemlich sonniges Sonntagswetter. Aber insgesamt wird der morgige Tag zumindest vorübergehend etwas kühler als das, was wir an Frühlingswetter in den letzten Tagen erlebt haben. Beispiel hier am Trend von Stuttgart. Temperaturrückgang am morgigen Sonntag. Aber zu Wochenbeginn steigen die Temperaturen wieder in den Frühlingsbereich. Und auf all unseren Wettermodellen sehen wir aktuell keine Rückkehr von frostigem Winter. Stattdessen wird es in den nächsten beiden Wochen frühlingshaft bis vorfrühlingshaft weitergehen. Warum morgen etwas kälter? Weil vor allem im Süden Deutschlands dicke Wolken auftauchen. Hier sehen wir auch schon auf diesem Satellitenfoto von heute Mittag. Da kamen sie in Baden-Württemberg an. Und jetzt in der Nacht, in der zweiten Nachthälfte, die noch vor uns liegt, breiten sich diese Wolken von Baden-Württemberg Richtung Bayern aus und bringen dabei auch Regen, vor allem im Süden Baden-Württembergs an der Donau entlang in Richtung Bayerischer Wald. Ansonsten ist die Nacht oftmals klar oder leicht bewölkt. Tagsüber genau hier in der Mitte sehr viel Sonnenschein. Und erst morgen Abend kommen dann im Nordwesten die nächsten Wolken heran, die dann morgen am späten Abend und in der Nacht zum Montag im Norden nochmals etwas Regen bringen. Die Temperaturen in dieser Nacht 0 bis 6 Grad. Morgen tagsüber, ich habe es ja schon gesagt, kälter. Heute gab es zum Beispiel in Jena, in Berlin 20 Grad. Die 20 werden wir morgen nicht sehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten zu Wochenbeginn wieder mehr Sonnenschein. Am Montag noch am Vormittag letzte Regenwolken an der Ostseeküste, die ziehen ab. Dann zeigt sich die Sonne am Montag schon wieder 18, am Dienstag frühlingshafte 19 Grad.
Oh, vielen Dank, Carsten, für diese sonnigen Aussichten. Ja, und das waren Sie schon wieder, unsere Tagesthemen. Morgen begrüßt Sie hier Susanne Stichler.
Wir sagen tschüss und gute Nacht. Ne?
Ja, tschüss und einen schönen Start schon mal in Ihren Sonntag.
Schon begonnen. Ja.